Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir uns mit Themen rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft beschäftigen. Mein Name ist Marc Hamacher und in dieser Woche sprechen wir mit Frau Prof. Dr. Anke Hillbrenner. Sie ist Professorin für osteuropäische Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Zusammen schauen wir auf die Entwicklung der Demokratie in Osteuropa von den Anfängen der Sowjetunion bis 1990 und darüber hinaus. Wir schauen uns genauer an, wie sich die antisowjetische Bewegung entwickelt hat. Wir schauen auf das Aufleben der Demokratie in den 1990er Jahren und die Krisen der Demokratie bis heute. Das Ganze machen wir in zwei Episoden. Ihr hört jetzt hier den ersten Teil, weil es einfach ein sehr spannendes Thema ist und es viel zu bereden gab. Es gibt wirklich was zu lernen, also holt eure Notizblöcke raus und viel Spaß! Frau Professor Hillbrenner, warum hat sich die Sowjetunion und das kommunistische System im Osten eigentlich so lange durchsetzen lassen?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich würden einige auch fragen, warum ist es zusammengebrochen? Aber tatsächlich war, als die kommunistische Revolution geglückt war, 1917 erstmal ja die Vorstellung, die die Kommunisten hatten, dass es eine Weltrevolution geben würde. Und eigentlich war das revolutionäre Russland dafür auch ein ganz erstaunlicher Ort. Und man eigentlich dachten alle, in Deutschland würde der Kommunismus siegen. Und erst im Laufe der Zeit, als dann klar wurde, die anderen Revolutionen fanden nicht statt oder zumindest nicht so, wie die Kommunisten sich das vorgestellt haben, wurde dann eigentlich klar, dass die Sowjetunion eben der Ort wäre, also das Land, das war die Ideologie vom Sozialismus in einem Land, in dem eben dann diese Idee des Sozialismus, Kommunismus ja auch bewahrt werden müsste, bis es dann tatsächlich zur Weltrevolution kommt. Das war die Idee und mit der in deren Namen auch sehr viele Verbrechen begangen wurden. Also der Stalinismus hat das immer auch als Argument genutzt, um die stalinistischen Verbrechen, die ungeheuer gewaltsame Industrialisierung, Zwangskollektivierung und so weiter zu rechtfertigen, weil eben immer gesagt wurde, die Sowjetunion ist das einzige Land, in dem es Kommunismus gibt. Und diese Sowjetunion ist umgeben von Feinden, die eben diese Idee wieder zerstören wollen. Und dann kam der Zweite Weltkrieg, in dem eben dann auf einmal die Sowjetunion auch zum Partner der Alliierten wurde und eine neue welthistorische Mission ausgeübt hat, nämlich Europa vom Faschismus zu befreien. Und das wurde zum zweiten Gründungsmythos der Sowjetunion. Dadurch ist der Sowjetunion ungeheure Legitimität zugewachsen, auch wenn der Kalte Krieg danach ja eigentlich sofort angefangen hat und die Sowjetunion sehr stark unter Druck gesetzt hat, ist dennoch dieses Selbstverständnis und auch das Verständnis der anderen Alliierten, dass die Sowjetunion eben ja eine Schlüsselposition bei der Besiegung des nationalsozialistischen Deutschlands innehatte, ganz, ganz wichtig gewesen. Das hat auch dazu geführt, dass die Sowjetunion ihren Machtbereich weit nach Ostmitteleuropa ausdehnen konnte, dass eben in den Nachkriegskonferenzen und Kriegskonferenzen, wie zum Beispiel in Jalta, das wurde ja häufig von ostmitteleuropäischen Ländern auch als der Verrat von Jalta bezeichnet, eben weil die Westalliierten eben ja der Sowjetunion konstatiert haben, dass sie ihren Machtbereich in diese Länder ausdehnen konnte und auch die Grenzen, die im Hitler-Stalin-Pakt zustande gekommen sind, dass die eben weiter Legitimität haben würden. Und deshalb würde ich schon sagen, dass diese Legitimität, die durch den Zweiten Weltkrieg der Sowjetunion zugewachsen ist, aber auch die Erweiterung der Grenzen der Sowjetunion, auch die Ausdehnung des Machtbereichs, dass das alles dazu geführt hat, möglicherweise auch das Wettrüsten, auch die Erlangung der Atombombe, das war ja dann relativ schnell nach der USA auch der Fall, dass eben von diesem Zeitpunkt des Zweiten Weltkriegs an eben klar war, dass die Sowjetunion sozusagen die zweite große Supermacht ist und dass eben die bipolare Weltordnung letztlich zunächst mal zumindest zu einer Stabilisierung geführt hat. Die Sowjetunion hat ja auch ihren Machtbereich nicht nur in Ostmitteleuropa ausgedehnt, sondern dann auch in den, also zum Beispiel in Afrika, viele dekolonialisierte Länder eben auch versucht zu befreien oder beziehungsweise sie eben versucht auch in das sozialistische Lager einzubinden. Und das alles ist ja auch eine ganz lange Zeit lang ganz gut gegangen für viele, gerade für viele Länder, eben zum Beispiel in Afrika war ja das sowjetische Modell auch erstmal durchaus beispielgebend. China kam natürlich auch dazu, dann Kuba, also das sozialistische Lager wurde immer größer. Und das hat natürlich dann auch für eine gewisse Stabilisierung gesorgt und auch dafür, dass der Kalte Krieg ja letztlich auch auf so ein Mächtegleichgewicht gezielt hat zwischen dem Westen auf der einen Seite und dem sozialistischen Osten auf der anderen Seite. Und das hat letztlich auch so lange zur Stabilität beigetragen, bis dann dadurch verursachte Wettrüsten und die ständigen wirtschaftlichen Probleme auch der Sowjetunion und generell des sozialistischen Lagers dieses System so von innen ausgehöhlt war. Also deshalb würde ich sagen, es war beides. Also diese bipolare Weltordnung hat einerseits zum Niedergang der Sowjetunion geführt, aber andererseits zumindest für eine gewisse Zeit auch das System stabilisiert.
Weil es eben im Kalten Krieg auch den klaren Gegner gab, es gab das klare Ziel, die Sowjetunion und die kommunistischen Staaten, die hatten eine Aufgabe, auch ein größeres Ziel, an das die Staaten und die Führung gedacht hat, und das hat auch zum Teil Stabilität geschaffen.
Genau, das würde ich schon sagen, dass es dieses Ziel war, dass gleichzeitig eben auch diese Lagerbildung dafür gesorgt hat, dass diese Teile des Lagers auch fester zusammengerückt sind, und auch, dass natürlich auch der jeweilige Gegner im Kalten Krieg letztlich auch ein Interesse an der Stabilität des Systems hatte, ne? Also, dass es zwei Antipoden waren, hat eben ja auch dafür gesorgt, dass alle gedacht haben, solange das so ist, haben wir die Sache unter Kontrolle. Wir sind eigentlich nicht unbedingt daran interessiert, diese Situation aufzulösen. Das stimmt natürlich nicht so ganz, weil natürlich hat die Demokratiebewegung, die dann so ab den 80er Jahren passiert ist oder sich entwickelt hat, hat natürlich auch viele, viele Sympathien gehabt. Aber zum Beispiel in der Bundesrepublik selbst, das wird ja auch immer wieder kritisiert, haben viele ja auch gesagt, die Demokratiebewegung etwa in Polen, vielleicht stört die eigentlich unsere Verbindung. Wir haben uns ja jetzt mit der neuen Ostpolitik diesen ganzen kommunistischen Regierungen zugewandt und wollen eigentlich auch mit denen zusammen über sowas wie Reisefreiheit, über sowas wie möglicherweise auch der wirtschaftliche Beziehung, Wandel durch Handel sozusagen, das wollen wir machen. Und wenn jetzt da auf einmal eben die Solidarność reinbricht, dann wissen wir eigentlich gar nicht so genau, mit wem wir hier verhandeln sollen. Und dementsprechend waren die Sympathien eben in der Bundesrepublik, das man ja durchaus als einen der Vorposten dieses Westens sehen kann, gar nicht unbedingt auf der Seite dieser Demokratiebewegung. Das oder beziehungsweise ein bisschen ambivalent.
Ja, das ist sehr spannend. Also so im Sinne von, man hatte sich an dieses System, wie es eben ist, gewöhnt. Es funktionierte für beide Seiten irgendwie, und Veränderung da jetzt hätte auch eben Probleme gebracht, oder so war zumindest die Einschätzung eben auch aus dem Westen.
Also das ist was durchaus an dieser neuen Ostpolitik der Sozialdemokraten kritisiert wird, die ja eigentlich natürlich eine rundum positive Sache war, und die ja auch dann letztlich durchaus auch zur Aufweichung der Systeme beigetragen hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel an den Helsinki-Prozess denken und die KSZE, das war ja eben so ein Teil dieser gegenseitigen Annäherung, die eigentlich durch die den Wunsch der Westmächte und natürlich auch der sozialdemokratischen Regierung in der Bundesrepublik, überhaupt ins Gespräch zu kommen mit den kommunistischen Ländern, überhaupt erst ermöglicht worden war. Und in der Zeit sah es ja so aus, als würden davon vor allen Dingen eben die sozialistischen Länder profitieren. Aber wenn wir jetzt eben gerade den Helsinki-Prozess anschauen, dann sehen wir, dass sich eben infolge des Helsinki-Prozesses überall in den sozialistischen Ländern eben solche Bürgerrechtskomitees, Helsinki-Gruppen, KSZE-Komitees gegründet haben, die eben auf die Einhaltung der in der Helsinki-Schlussakte niedergelegten Bürgerrechte gedrungen haben und dadurch natürlich eben durch die Dissidentenbewegung, die ab den 70er Jahren in der Sowjetunion, aber eben auch in anderen sozialistischen Ländern, also etwa die Charta 77 in der Tschechoslowakei, dass eben diese Bewegung dann schon zu einer innenpolitischen Destabilisierung, zu einer Vermehrung von Demokratiebewegung oder zumindest von kritischen antisozialistischen und auch demokratiefreundlichen Bewegungen geführt hat. Und dementsprechend ist, glaube ich, dieser Prozess sehr ambivalent. Aber es wird durchaus heute der neuen Ostpolitik, der Sozialdemokratie unter Willy Brandt eben auch vorgeworfen, dass das eigentlich auch sozusagen diese Politik war, zu sagen, ne, wir verständigen uns mit diesen autokratischen, also totalitär ist ja auch ein umstrittenes Wort, aber mit diesen autoritären sozialistischen Regimen, und versuchen für unsere Bevölkerung das Beste raus, dann wir sind auch bereit, eben zum Beispiel die Grenzen anzuerkennen. Aber das heißt natürlich auch im Gegenzug, alle innenpolitischen Gegner dieser Regime, die können wir nicht gleichzeitig auch noch mitfördern.
Ja, hatten denn Länder wie Polen, wie Ungarn, wie Tschechoslowakei zum Beispiel überhaupt die Chance gehabt, sich loszulösen, wenn sie es denn gewollt hätten, weil sie waren ja einfach also sowohl militärisch als auch wirtschaftlich extrem abhängig von der Sowjetunion und von den anderen Ländern. Und wenn man mal so auch in die 50er, 60er Jahre schaut, alles, was, so ist meine Wahrnehmung, alles, was da an Widerstand aufkam, wurde ja eigentlich ziemlich schnell wieder unterdrückt. Also es gab irgendwie Widerstand, aber so wirklich durchsetzen oder in Macht umsetzen konnte das eigentlich nirgendwo, oder?
Also das ist eine Frage, die führt uns tatsächlich nochmal in diese direkte Nachkriegszeit zurück oder sogar in den Zweiten Weltkrieg selber, weil das war natürlich eine Befürchtung, die auch die Länder, die Regierungen der Länder, die eben ja zunächst mal nicht kommunistisch oder sozialistisch waren, durchaus hatten. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal auf Polen auf der einen Seite und vielleicht die Tschechoslowakei auf der anderen Seite sehen, dann hat die polnische Heimatarmee, die ja auch durch die Exilregierung in London vertreten war und dementsprechend durchaus ein Teil der Alliierten repräsentiert hat, die hatten ja eben die große Befürchtung, dass sie sich nicht von der Roten Armee befreien lassen wollten, weil sie dann eben diese, befürchteten, dass sie in den Einfluss der Sowjetunion geraten würden. Und das war der Grund, warum die Heimatarmee beispielsweise den Warschauer Aufstand losgetreten hat, weil sie eben sich selber befreien wollten und nicht von der Roten Armee befreit werden wollten. Das hat nicht funktioniert, wie wir wissen. Die deutsche Wehrmacht hat diesen Warschauer Aufstand mit äußerster Brutalität niedergeschlagen und die Rote Armee hat von der anderen Seite der Weichsel aus zugeschaut. Und dann hat eben die Rote Armee Polen befreit und eben tatsächlich dort relativ schnell die eigenen Verbündeten, also die polnischen Sozialisten und Kommunisten, dann eben in Macht und Einfluss gesetzt und relativ schnell den Regime-Change in Polen durchgesetzt. In der Tschechoslowakei war es ein bisschen anders, weil die Bevölkerung durchaus positiv der Roten Armee und der Sowjetunion gegenüberstand. Und erst im Laufe dieses relativ langsamen Regime-Change in der Tschechoslowakei festgestellt hat, dass eben die gerade erst errungene Demokratie wieder zurückgenommen wird. Und ich würde Ihnen absolut recht geben, diese Machtverhältnisse, die durch den Zweiten Weltkrieg entstanden sind, die sehr viel damit zu tun hatten, mit dieser Rolle der Sowjetunion als Befreierin Europas, als Befreierin vor allen Dingen Ost-Mitteleuropas, das führte eben dazu, dass die Sowjetunion eben auch ja, die Legitimität ihrer eigenen Herrschaft über diese Länder oder zumindest der Einflussnahme nicht mehr in Frage stellen wollte. Und das, wie gesagt, das haben ja auch die Westmächte zunächst konstatiert. Und deswegen war dadurch eben in der direkten Nachkriegszeit ein Präjudiz geschaffen. Und wir sehen ja dann in den 50er Jahren die ersten Versuche, also die ersten Aufstände, die ersten antisowjetischen Aufstände.
17. Juni 1953, genau, also 17. in der
Juni,
DDR zum Beispiel.
Genau, 17. Juni in der DDR 1953. Da beginnt die, also ne, das sind ja im Prinzip Arbeiterunruhen, die sich gegen eine Normerhöhung, also im Prinzip eine Verringerung von Löhnen richten, die zunächst mal nicht in dem Sinne tatsächlich politisch ist, die aber sich sehr schnell zu einer ganz ernsthaften Bedrohung dieser SED-Regierung in der DDR ausweitet und die dann eben nur mit Hilfe der Sowjetunion auch überhaupt wieder gestoppt werden kann.
Mit Panzern und genau. Gewalt, wenn ich mich
erinnere. Genau, mit Panzern und Gewalt, aber die DDR-Regierung selber ohne die Rote Armee wäre wahrscheinlich in diesen Tagen in die Knie gegangen, obwohl ja der Anlass für diese Arbeiterunruhen erstmal gar nicht so ein sehr politischer oder demokratischer in Anführungsstrichen war, sondern es ging um Lebenshaltung, es ging um die Unzufriedenheit mit der Lebenssituation.
Also dieses Thema Arbeitspolitik oder die Unzufriedenheit damit hat dann aber so Stück für Stück hat sich diese Bewegung, dieser Aufstand dann politisiert.
Genau, also es waren ja die Arbeiter auf der Baustelle der sogenannten Stalinallee, also der Frankfurter Allee heute in Berlin, die angefangen haben mit diesem Aufstand, aber es hat sich ja wirklich sehr schnell ausgebreitet und zwar in auf vielen Baustellen, auf vielen Arbeitsstellen der DDR haben sich eben dann diese Aufstände gebildet und die DDR-Regierung, das weiß man heute, die hatten richtige Angst, dass sie eben an dem Abend desselben Tages nicht mehr sozusagen in der Verantwortung waren. Und die Sowjetunion, also die haben gesagt, wir müssen hier eingreifen, sonst wird eben die Konterrevolution, und das sind natürlich in Deutschland die ehemaligen Nazis, ne, also die Faschisten, die werden hier sehr schnell wieder das Ruder haben. Ne? Und das war tatsächlich vielleicht von außen betrachtet, also ne, wir haben ja darauf natürlich eine sehr deutsche Perspektive, aber von außen betrachtet hätten das wahrscheinlich auch noch viele Leute gekauft, dass sie sagen, ne, in Deutschland, das sind eigentlich Nazis im Schafspelz. Und wenn die sich jetzt hier gegen unsere sozialistischen Freunde stellen, dann müssen wir irgendwie was tun, um eben dieses sozialistische Regime an der Macht zu halten oder eben davor zu schützen, dass hier irgendwelche Nazis wieder das Ruder übernehmen. Das war zumindest natürlich das Narrativ, das in der im sozialistischen politischen Lager besprochen wurde. 1956 kam es dann in Ungarn zu einem Volksaufstand, der tatsächlich auch dazu geführt hat, dass die Kommunisten in Ungarn das war ein sehr gewalttätiger Aufstand und das hat auch viele Sozialisten und Kommunisten schockiert und die haben sich auch gefragt, sind das hier die alten Militaristen aus dem alten Horthy-Ungarn, die Revanchisten, die eben ja diesen progressiven neuen Staat letztlich auch nicht wollen. Also da wurden eben Kommunisten, wie das dann immer in den Quellen heißt, an den Laternenpfählen aufgehängt. Das war wirklich ein sehr, sehr gewaltsamer, auch von der revolutionären Seite, also von der aufständischen Seite, ein sehr gewaltsamer Aufstand. Da wurden Da gibt es ja auch noch so ikonische Bilder, ne, von Stalin-Denkmälern. Da liegt dieser Stalin-Kopf auf der Straße. Mhm. Das ist natürlich eben der Versuch der nicht-sozialistischen, der nicht-kommunistischen Ungarn, eben dieses Regime herauszufordern, die natürlich auch die Eliten, die eben als nicht ungarisch, als nicht sozusagen eigene Leute wahrgenommen werden, eben zu vertreiben und ihre eigenen ungarischen Leute da an die Macht zu setzen. Also es ist auch ein sehr national gefärbter Aufstand. Aber in dieser Zeit, das schwappt natürlich immer so ein bisschen über, das wird auch in den anderen Ländern immer betrachtet. Aber wir haben zum Beispiel interessanterweise in der Tschechoslowakei, ist in der Zeit, ist eigentlich der Stalinismus noch in voller Blüte. Also Stalin ist in der Sowjetunion längst tot und am 20. Parteitag regt Khrushchev die Entstalinisierung an 1956. Und das ist natürlich möglicherweise auch ein Grund für die Unruhen in Ungarn. Möglicherweise ist 23 auch der Tod Stalins hängt irgendwie, 53, der Tod Stalins mit den Unruhen in Berlin, also und dann in der DDR zusammen. Also diese Instabilität der sowjetischen Macht, die wird eben dann vielleicht auch gleichzeitig immer in den, wenn man das als sowjetisches oder zumindest kommunistisches Imperium sehen will, dann ist vielleicht an den Rändern, zeigt sich das dann auch immer durch solche Unruhen. Aber eben, wie gesagt, in der Tschechoslowakei wird in den 50ern, also auch lange nach oder einige Jahre nach Stalins Tod, noch ein riesiges Stalin-Denkmal eingeweiht und es finden Schauprozesse statt und eben, also eigentlich sind die 50er in der Tschechoslowakei die Hochphase des Stalinismus. So, das ist auch eben keine gleichmäßige Entwicklung in allen Ländern gibt und eben, ich hatte gerade gesagt, die Unruhen, die bleiben ja nicht unbemerkt und das führt aber natürlich bei den Eliten dieser Länder, also die ja dann eben sozialistische, kommunistische Eliten sind, natürlich auch immer zu einer Angst, die eigene Macht zu verlieren und deswegen stärkt das natürlich auch immer die Reaktion. Und dafür ist natürlich dann zum Beispiel der Prager Frühling und die Niederschlagung, die sowjetische Invasion in der Tschechoslowakei ein gutes Beispiel, weil zu dieser Invasion, die ja auch eben nicht, zumindest nicht nur von Panzern aus der Sowjetunion, sondern eben auch aus anderen Ländern, Polen, auch die DDR beteiligt sich ja.
Die Kräfte des Warschauer Pakts.
Genau.
Ich glaube, wir müssen da einmal ein bisschen den Hintergrund, da würde ich ganz gerne ein bisschen mehr drüber sprechen, über den Prager Frühling, ein bisschen, was da passiert ist und was dann die Reaktion der Sowjetunion quasi war.
Genau, also das ist eigentlich, knüpft ganz gut an das, was wir schon gesagt haben. Also in den 50ern war in der Tschechoslowakei der Stalinismus, der hatte noch eine relativ lange Dauer. Das lag eben an den Kadern, an den tschechoslowakischen Kadern. Es wurden relativ viele Kommunisten auch eben aus der Partei gesäubert, inhaftiert, ins Exil geschickt. Und die kamen dann in den 60er Jahren zum Teil wieder und haben sich eben an einem Erneuerungsprozess der Partei beteiligt. Es waren eigentlich diese neuen Kader, die auch diesen Reformprozess, der wurde eben relativ breit auch von der Bevölkerung getragen. Es waren eigentlich keine Antikommunisten oder Antisozialisten, sondern es waren Sozialisten selber, die den Sozialismus in der Tschechoslowakei reformieren wollten.
Das Motto war ja, soweit ich das richtig sehe, Sozialismus mit menschlichem Antlitz, also nicht Sozialismus abschaffen, sondern Sozialismus quasi sozialer, menschlicher machen.
Genau, also dementsprechend, das ist eigentlich, waren das Kommunisten und Sozialisten, die das gemacht haben, die auch sich eben nicht als Bedrohung für das System des Sozialismus wahrgenommen haben, sondern die gesagt haben, wir sind eigentlich die echten Sozialisten und nur wir können durch unseren Reformprozess diesen Sozialismus ja tatsächlich bei den Leuten ja überlebensfähig machen. Und also es waren eigentlich keine Gegner des Sozialismus oder des Kommunismus. Und dementsprechend war die Reaktion der unterschiedlichen, aus den unterschiedlichen sozialistischen Ländern auch ambivalent. Also ganz, ganz prominent in dieser Reformbewegung des Prager Frühlings war ja Dubček, der tschechische,
der Parteichef
der tschechischen, tschechoslowakischen kommunistischen Partei. Und es gab durchaus sozialistische Führer aus anderen Ländern, unter anderem auch aus der Sowjetunion, die gesagt haben, also mit dem müssen wir eigentlich reden. Ne? Das ist eigentlich, ist ja eigentlich gut, der übertreibt es vielleicht ein bisschen. Ne? Also spätestens in dem Moment, als in der Tschechoslowakei die Pressefreiheit eingeführt wurde, waren eben die anderen sozialistischen Anführer ja, der Überzeugung, dass hier der Weg des wahren Sozialismus verlassen wurde. Aber das war relativ zögerlich, eben gerade weil die Bewegung sich eben anders als in Ungarn nicht als Antisozialisten oder Antikommunisten dargestellt haben, sondern eben als die Retter
Weiterentwicklung.
Genau, Weiterentwicklung. Auch die wirtschaftlichen Probleme sollten angegangen werden. Aber vor allen Dingen sollte eben auch sowas wie ja, die Demokratie innerhalb der sozialistischen Institutionen.
Also es war schon also so freie Wahlen, Demokratie, Meinungs-, Pressefreiheit waren jetzt schon Ideen dieser Bewegung oder geht das schon zu weit?
Also auf jeden Fall war eben die Pressefreiheit sozusagen der springende Punkt, wo viele gesagt haben, das geht hier jetzt zu weit. Ich meine, Wahlen, das wissen Sie ja sicher, die wurden ja immer in allen sozialistischen Ländern durchgeführt. Und da stand natürlich jetzt auch nicht drauf, wir führen hier undemokratische Wahlen durch. Ne? Also dementsprechend konnte man da, also die wollten, also vielleicht sollte das reformiert werden, auch die Möglichkeit von anderen Personen sich zur Wahl zu stellen, als ausschließlich die Vertreter der kommunistischen Partei. Also dementsprechend, da kann man sozusagen nicht so sehr den Finger darauf legen, wie an diese Freigabe der Presse. Man kann sehr deutlich sehen, dass die anderen sozialistischen Länder sich das Ganze ziemlich kritisch angeguckt haben und eben auch aufgrund der Unruhen, die es jeweils in ihren eigenen Ländern gab, und da haben wir wieder eben diesen Effekt des Rüberschwappens und die Tatsache, dass eben dieses Gebiet Ostmitteleuropa auch relativ klein ist, dass es viele auch familiäre, persönliche Netzwerke gab, dass es eben ja sehr viel Unruhe gab, die dadurch ausgelöst wurde und dass eben dann eigentlich die Warschauer Paktstaaten es waren, die gesagt haben, wir müssen hier eingreifen. Also es war weniger die Sowjetunion selber, sondern eben vor allen Dingen Polen, und die DDR, die eben gesagt haben, wir müssen das jetzt hier verhindern, dass das zu einem Flächenbrand wird. Und natürlich wurde hier das Argument gesagt, das weiß der Dubček vielleicht nicht, aber was er macht, ist er sagt zwar, er will den Sozialismus reformieren, aber was er eigentlich macht, ist, er gefährdet unsere Mission, ne, unsere weltpolitische Mission, in denen er vielleicht unwissentlich, aber doch sozusagen die falschen Leute hier, den falschen Leuten eine Stimme gibt, auch die ja unberechtigte Kritik, ist ja immer sehr schnell eben das Wort oder die Rede vom Faschismus, von den Konterrevolutionären, von den Rechten, die eben hier jetzt wieder ans Ruder kommen und ihr böses Gesicht zeigen. Und natürlich die Kapitalisten, das ist ja auch klar.
Ich hatte jetzt in meiner Wahrnehmung bisher immer das Gefühl, dass es die Sowjetunion war, die dann gesagt hat, das ist eine Gefahr für die anderen Staaten, dass das überschwappt, da müssen wir vorgehen. Und dann Brezhnev quasi gesagt hat, also der damalige Parteichef und Führer der Sowjetunion, da müssen wir jetzt einmarschieren und das Problem militärisch lösen. Sie haben jetzt ja quasi gerade gesagt, DDR und Polen selber waren da auch deutlich aktiver beteiligt. Also war es gar nicht so, wie man das, ja, ich sag mal, oft vorsichtig liest, dass es so von oben herab entschieden wurde?
Naja, also das ist natürlich auch eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, wie eigentlich die Meinungsbildung innerhalb einer der Regierungschefs des Warschauer Paktes stattgefunden hat. Ne? Also was man schon aus den Quellen auch lesen kann, dass es eben durchaus unterschiedliche Standpunkte gab und auch, dass die Reaktion nicht von Anfang an von allen gleich klar war. Aber das Interesse der anderen Warschauer Paktstaaten, diese Reformbewegung einzuhegen, die kann man auf jeden Fall konstatieren. Und es ist, also gerade die DDR spielte auch eine wichtige Rolle, weil es natürlich auf der einen Seite auch so ein bisschen diese Überlegung gab, wo kommen, ne, also was passiert eigentlich, wenn wieder deutsche Panzer in die Tschechoslowakei einrollen? Das wurde ja auch, da wurde ja sich natürlich zu Recht auch nochmal an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Und dementsprechend wurde, also das waren also strategische Überlegungen, die eine Rolle gespielt haben. Im Nachhinein wird das Ganze als sowjetische Invasion erinnert, bei der eben die Rote Armee Panzer geschickt hat. Aber es waren tatsächlich alle Warschauer Paktstaaten, die eben ganz unterschiedliche Interessen hatten. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass es hinterher ja die Brezhnev-Doktrin war.
Genau, das die, was man im Geschichtsunterricht immer lernt.
Genau, und die heißt auch so und ist ja bedeutet eben, dass es nicht oder beziehungsweise realpolitische Bedeutung dieser Brezhnev-Doktrin ist eben, dass es nicht in der Entscheidung der sozialistischen Länder liegt, in welchen historischen Weg sie einschlagen, sondern dass eben aufgrund der Gefährdung der Idee des Sozialismus selber, das war sozusagen der Geist dieser Doktrin, dass es eben, ja, dass um eben diese Staaten daran zu hindern, die Idee des Sozialismus selber zu gefährden, dass eben ein Eingreifen ja möglich ist und wie wir dann eben gesehen haben, auch geschehen wird.
Ja. Noch zum Hintergrund, Sie haben jetzt mehrmals über den Warschauer Pakt gesprochen. Ich glaube, es wissen nicht unbedingt alle, was es ist. Das ist, wenn ich das richtig verstehe, quasi das Gegenstück zu NATO gewesen, als auch als Reaktion eben auf den Beitritt der BRD 1955 dann eben zu NATO gegründet, mit eben halt Polen, Ungarn, der DDR und Co., die dann ja quasi dieses Gegenstück zur NATO gebildet hat.
Genau, sehr richtig.
Ich würde jetzt ganz gerne noch, Sie hatten es auch schon mal angerissen, über die Solidarność-Bewegung in Polen sprechen, was da so die Besonderheiten waren. Wie kam das denn zustande?
Ja, diese in Polen gab es eigentlich immer wieder ja auch Phasen, in denen sowohl die wirtschaftliche Lage als auch ja zum Beispiel die Rolle der katholischen Kirche dafür gesorgt hat, dass die kommunistische Bewegung in Polen ja in die Defensive geraten ist. Und also eigentlich 10 Jahre bevor die Solidarność sich gegründet hat, gab es eben schon Streiks in Danzig, wo sich ja die Solidarność schließlich als Gewerkschaft gegründet hat. Und kam es zu eben Auseinandersetzungen der Streikenden mit den Ordnungskräften. Und diese Erinnerung an diesen Aufstand war ein ganz wichtiger Moment für die Gründungsmitglieder der Solidarność. Ich erwähne das hier nur, um zu zeigen, dass die Solidarność nicht aus dem Nichts entstanden ist, sondern dass es eben, dass die sich schon auf eine ja, Geschichte der Gewerkschaftsbewegung, der Oppositionsbewegung gegen das kommunistische polnische System zurückberuft. Und an der Solidarność ist eigentlich interessant, es ist eben eine Gewerkschaft, die eben in Danzig aufgrund der Arbeitssituation der Werftarbeiter in Danzig entstanden ist. Und das erinnert uns so ein bisschen ja an die DDR 1953. Und es unterscheidet sich ein bisschen von der Oppositionsbewegung in der Tschechoslowakei, die eben eigentlich eine Bewegung von Intellektuellen war, die auch dann später diejenigen, die sich gegen die von der Sowjetunion eingeleitete Normalisierung in Anführungsstrichen zur Wehr gesetzt haben, das waren eben häufig Studierende, Intellektuelle, Schriftsteller und so weiter. In Polen war das eine Bewegung, die aus der Arbeiterschaft kam. Das war ja eigentlich, sollte ja die Avantgarde eigentlich der kommunistischen und sozialistischen Bewegung sein. Und es ist eben dementsprechend ja auch, ist dieser bisschen ambivalente Umgang des Staates mit der Solidarność vielleicht auch nochmal verständlich. Ne? Also es war nicht, es gab natürlich Gewerkschaften in Polen wie in allen sozialistischen Ländern, und es waren aber eigentlich ja staatlich gelenkte, es waren keine unabhängigen Gewerkschaften. Die Solidarność hat sich eben als unabhängige Gewerkschaft gegründet, hatte wie gesagt von Anfang an die Geschichte ihrer Vorgänger sozusagen im Nacken hatte, aber vor allen Dingen auch die tatsächliche Lebenssituation, die Löhne, die Konsumgüter, die nicht vorhanden waren, in ihrer Mitglieder im Auge. Und hat dann relativ schnell Zulauf gekriegt. Und das ist interessant, dass eben viele Mitglieder der Solidarność zum Beispiel auch Mitglieder der Kommunistischen Partei waren.
Dass quasi so ein Drittel der Menschen in Polen irgendwie dann Mitglied dieser Bewegung waren, dieser Gewerkschaft waren.
Genau, und das ist ja interessant, ne? Also dass die Kommunisten gar nicht unbedingt das Gefühl hatten, wenn sie sich jetzt der Solidarność anschließen, machen sie was Oppositionelles.
Ja.
Das mussten ihnen erstmal dann diejenigen, die gedacht haben, das geht nicht, dass die Solidarność eben zum Beispiel auch ihre Helden verehrt, also die Leute, die da vor 10 Jahren inhaftiert worden sind und Opfer der kommunistischen Repression gewesen sind, und gleichzeitig eben unsere Kommunisten, unsere kommunistischen Arbeiterführer, unsere kommunistischen Gewerkschaftsmitglieder, unsere kommunistischen Parteimitglieder in ihre Reihen aufnimmt. Das können wir nicht machen. Und dann wurde ja eben auch aufgrund der Stärke der Bewegung und aufgrund der Auseinandersetzung zwischen Solidarność und der Partei das Kriegsrecht ausgerufen. Und das ist ja auch eine Maßnahme gewesen. Die Polen wussten ja selber, was passiert, wenn die anderen Länder unruhig werden. Und die Ausrufung des Kriegsrechts war ja unter anderem auch der Versuch, in Richtung Sowjetunion und anderer Warschauer Paktstaaten zu signalisieren, wir haben die Lage unter Kontrolle, wir können das alleine regeln. Ihr braucht nicht mit euren Panzern in unser Land reinzufahren. Und es ist eben ja auch ein interessanter, also es ist natürlich nach innen als repressive Maßnahme, und so ist es ja auch im Westen wahrgenommen worden. Das war ja die Zeit des Kriegsrechts in Polen. Da lag natürlich auch noch mal mehr die öffentliche Aufmerksamkeit drauf, weil ich glaube, in jener Zeit war ja auch die öffentliche Aufmerksamkeit auf Polen sehr stark, weil es einen polnischen Papst gab, und dementsprechend wurde eben auch in den katholischen Kirchen in Westdeutschland wurden Lebensmittelpakete gesammelt für die Menschen in Polen, Süßigkeitenpakete für die Kinder, weil eben Polen im Kriegsrecht, also unter Kriegsrecht stand. Das war damals tatsächlich in Westeuropa ein riesiges Thema, und gleichzeitig und wurde eben als eben ja ein Zeichen dafür wahrgenommen, wie autoritär das Regime ist. Gleichzeitig war es eigentlich aus dem Kalkül der polnischen Kommunisten heraus eigentlich die einzige Möglichkeit, eine Eskalation, wie sie eben etwa 68 in der Tschechoslowakei geschehen ist, zu verhindern. Tatsächlich war dann das Kriegsrecht, ja, läutete ja keinesfalls das Ende der Solidarność ein, wie wir wissen, sondern in diesem Kriegsrecht versuchte eben ja sich das kommunistische System in Polen nochmal zu stabilisieren. Aber letztlich wurden ja die Probleme dadurch nicht gelöst, ne? Die Probleme, die Solidarność ja auch schon angeprangert hatte. Und auch die Solidarność existierte natürlich irgendwie weiter. Also die Leute blieben ja irgendwie weiterhin wichtige Persönlichkeiten, auf die die Menschen in Polen, aber letztlich auch weltweit ja blickten. Und dementsprechend war dann die Solidarność ja auch dann innerhalb dieses Reformprozesses, der dann durch den Reformprozess auch in der Sowjetunion ausgelöst wurde. Der brach sich dann ja auch Bahn in den anderen sozialistischen Ländern.
Also in den 80er Jahren.
Mitte der 80er Jahre, also ab 85.
Mit Gorbatschow, genau. Und Glasnost und Perestroika, Offenheit und Umbau. Ich habe das immer so verstanden als zum einen wirtschaftlichen Umbau und zum anderen eben halt gesellschaftlichen Umbau im Sinne von auch Meinungspressefreiheit.
Genau, also deshalb gibt es ja auch zwei Begriffe. Also Perestroika heißt eigentlich Umbau und bezog sich eher auf wirtschaftspolitische Reformen. Und Glasnost heißt eben Offenheit und bezieht sich eher auf eine stärkere Transparenz, eine stärkere Öffentlichkeit, der Möglichkeit, Kritik zu üben, eben genauer hinzuschauen, auch eben von Oppositionellen auch ihre Meinung zu sagen. Deshalb entstehen Mitte der 80er Jahre ja auch alle möglichen, oder beziehungsweise Dissidenten kriegen eine Stimme, eine öffentliche Stimme. Ganz berühmt ist ja das Telefonat von Michail Gorbatschow mit Andrei Sacharow, der ja eben im Exil in Gorki, einer geschlossenen Stadt, lebt, wo er eben als Dissident, wohin er verbannt worden ist. Und Gorbatschow ruft ihn ja an und holt ihn aus dem Exil zurück, weil er eben diese Ideologie der Glasnost vertritt, die eben heißt, wir müssen auch diese Stimmen hören, wir müssen eben alle Kräfte, die wir in unserer sozialistischen, sowjetischen Gesellschaft haben, eben zusammenbringen, um unsere Probleme zu lösen. Allerdings, und das ist auch ganz interessant, das kann man auch ganz gut an der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl sehen, war Glasnost eigentlich eben in dieser eingeübten Form von Öffentlichkeit in der Sowjetunion eigentlich eine Propagandamaßnahme. Und es war gar nicht tatsächlich so gemeint, dass man immer alles offenlegt und immer die Wahrheit sagt, sondern das sollte eine mobilisierende Kraft haben, dass man eben ganz symbolträchtig eben sagt, okay, ihr wisst alle, dass wir Probleme haben, deshalb benennen wir die Probleme. Und wie gesagt, wir laden auch alle ein, auch diejenigen, die eben vorher, deren Stimmen vorher an den Rand gedrängt worden sind. Das war als Kommunikationsstrategie gedacht und nicht, ist auf keinen Fall zu verwechseln damit, dass auf einmal alle die Wahrheit sagen sollten.
Gorbatschow wollte ja auch auf keinen Fall jetzt den Sozialismus abschaffen, sondern ihn eigentlich ja auch wieder nur verbessern, verändern.
Genau. Also Gorbatschow ist ja eben eigentlich zum unfreiwilligen Totengräber der Sowjetunion geworden. Also was er wollte, war eigentlich vielleicht so ein bisschen ähnlich wie das, was wir vorher über Dubček gesagt haben. Er wollte die Sowjetunion modernisieren, die Sowjetunion überlebensfähig machen und den Sozialismus verbessern. Und dabei hat er eben unterschiedliche Strategien benutzt und diese Glasnost war eben ein Teil davon, ne? dass er eben gesagt hat, das könnte ein Weg sein. Es gab unterschiedliche Strategien. Er hat zum Beispiel auch probiert, eben Anleihen an der Geschichte zu nehmen, hat sich sehr stark auf die neue ökonomische Politik unter Lenin bezogen, hat auch Lenins Parole alle Macht den Räten wieder ernst genommen und der Volksdeputiertenkongress, den Gorbatschow einberufen ließ, der sollte eigentlich an diese Räte der frühen Sowjetzeit erinnern. Und die 1920er Jahre war ja eine Zeit eigentlich der wirtschaftlichen Prosperität der Sowjetunion, eben durch diese neue ökonomische Politik und auch eine, in der eben noch nicht alle letzten Reste von so einer innerparteilichen und innerstaatlichen Meinungsbildung, Demokratie durch den Stalinismus abgeschafft worden waren. Und dahin wollte er eigentlich zurück und hat dann eben sozusagen nebenbei dieses eigentlich sehr fragile System der Sowjetunion zum Einstürzen gebracht. Alexei Jurtschak hat dieses Bild geprägt und ich glaube, das war sehr zutreffend. Das Buch heißt Everything was forever until it was no more. Alles war für immer, bis es gar nicht mehr da war. Und er beschreibt eben, wie eigentlich auf die Ewigkeit gebaut und sozusagen ja sehr eingerostet und super stabil dieses Regime auf seine Zeitgenossen gewirkt hat. Und auf einmal ist es ja mir nichts, dir nichts zusammengebrochen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.